Ja, dann fangen wir mal an. Also vielleicht stelle ich uns mal kurz vor, Holger Zikow und Sarah Spiekermann. Wir sind beide von der Humboldt-Universität und arbeiten dort am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Und deswegen haben wir ja auch heute dieses wichtige Thema RFID als der Knüller schlechthin in der Wirtschaftsinformatik. Und ja, wir haben eigentlich einiges vor. Wir wollen euch einen Überblick geben über die Technologie, was die Technologie kann, was sie nicht kann, wie man sie einsetzen kann, wo sie genutzt wird und dann vor allen Dingen auch eingehen auf das Thema, was eigentlich wahrscheinlich die meisten von euch auch sehr interessiert, wie kann man eigentlich diese Technologie sicher machen. Und wir spezialisieren uns da im Großen und Ganzen auf die passiven Tag-Systeme. Und ja, was berechtigt uns denn eigentlich überhaupt über diese Sache zu reden, außer dass wir irgendwie mal gegoogelt haben, was wahrscheinlich die meisten von euch auch schon gemacht haben, ist wir an unserem Institut, wir haben ein großes Projekt, das nennt sich Internet Value Chains Intervall und das ist vom BMBF gesponsert. Da beschäftigen sich eine Menge Forscher mit dem Thema RFID im Einzelhandel. Insbesondere macht unser Institut auch die Technologiefolgeabschätzungsstudie für das BMBF, also diese berühmte und gesuchte Technologiefolgeabschätzungsstudie zusammen mit dem unabhängigen Landesdatenschutzzentrum in Schleswig-Holstein. Und gleichzeitig, weil wir sind ja nicht nur aus der Privacy-Ecke, machen wir auch Supply Chain Management. Das heißt, wir haben jetzt ein 4-Millionen-Euro-Projekt akquiriert, wo wir gemeinsam mit IBM und SAP im Logistikbereich RFID einführen werden für die Textilindustrie und auch für die Automobilindustrie. Das heißt also, wir haben dieses ganze Spektrum RFID und was kann man damit machen, in unserem Lehrstuhl so ein bisschen verankert. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann heute für euch mal so ein paar Sachen zusammengestellt, mit denen wir uns in den letzten Monaten beschäftigt haben. Und jetzt gebe ich an Holger weiter.
Ja, hallo. Also zunächst erstmal Übersicht über das, was wir erzählen wollen. Also ich möchte anfangen mit einer Einleitung, was die Technologie eigentlich ist, wie sie funktioniert. Das ist mehr für die Leute gedacht, die wenig bis gar nichts von der Technologie bisher gehört haben. Und dann die Tech-Klassen vorstellen, die momentan da prägend sind. Danach möchte ich zu den Anwendungen kommen, die dominant momentan vorherrschen und natürlich die Parameter, in denen sich die Technologie bewegen kann, auch vorstellen. In dem Zusammenhang möchte ich auch die IT-Infrastruktur erklären, die in dem Zusammenhang mit diesen Anwendungen aufgebaut wird, um diese zu unterstützen. Diese ganzen Anwendungen und auch die IT-Infrastruktur dahinter haben natürlich Implikationen auf die Privacy. Und da ist ja auch eine Diskussion im Gange schon seit längerem. Da haben wir spezifische Szenarien als besonders wichtig identifizieren können und dazu erfolgt in dem Vortrag auch noch eine Analyse. Und gegen Ende möchte ich eine Übersicht darüber geben, wie der Stand der Diskussion momentan ist, was man an Privacy-Enhancing Technologies einführen könnte, um eventuelle Missbrauchsszenarien abwehren zu können. So, erstmal die totalen Basics dazu. RFID steht für Radio Frequency Identification. Und der Begriff deckt eigentlich eine gesamte Infrastruktur ab. Also einmal diese Funkchips, die RFID-Tags, die Lesegeräte, die Reader, die die Inhalte dieser Tags auslesen können und die IT-Infrastruktur dahinter, die die Reader ansteuert und die Informationen auswertet und verwaltet. Also wie der Name schon sagt, ist das Besondere an der Technologie, dass es über Funk auslesbar ist. Das heißt, der Inhalt dieser Chips kann auch durch optische Barrieren hindurch erfasst werden können. Und sie dient normalerweise der Identifikation von Objekten oder auch Personen, die mit diesen Chips ausgestattet sind. Wenn man diese Chips oder die Technologie jetzt erstmal klassifizieren möchte, ist so eine ganz grobe Unterteilung, sie nach der Energieversorgung einzuordnen. Da gibt es einmal die passiven Tags und die aktiven Tags. Die aktiven Tags haben eine eigene Energieversorgung, in der Regel in Form von einer Batterie. Und die passiven Tags kriegen ihre Energie aus den Signalen, die das Lesegerät abstrahlt und haben dementsprechend natürlich auch eine längere Lebensdauer, weil sie keine Batterie haben, die alle gehen könnte. Zur Kommunikation zwischen Tag und Readern gibt es mehrere Verfahren. Die beiden wichtigsten ist einmal die induktive Kopplung und das Backscatter-Verfahren. Hier ist die induktive Kopplung visualisiert. Ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, nur ein paar Schlüsselpunkte. Also bei dieser Technik erzeugt der Reader ein magnetisches Wechselfeld, in dem sich der Tag hier in der Skizze als Transponder bezeichnet, befindet. Und dadurch wird so eine transformatorische Kopplung aufgebaut, wodurch der Tag einmal mit Energie versorgt werden kann und worüber auch kommuniziert werden kann. Das funktioniert dann so, dass der Transponder einen Lastwiderstand hat, den er variabel hinzu- und abschalten kann und über Lastmodulation so mit dem Lesegerät kommunizieren kann. Was jetzt wirklich wichtig daran ist, ist, dass die induktive Kopplung nur im Nahfeld funktioniert. Das heißt, in einer Entfernung von der Wellenlänge geteilt durch 2π. Und das bedeutet, dass man diese Technik nur bei relativ niedrigen Frequenzen einsetzen kann, wo die Wellenlänge entsprechend groß ist. Und das hat auch noch die wichtige Folge, dass wir eine echte, harte, theoretische Grenze haben für diese Reichweite. Und diese harte, theoretische Grenze haben wir nicht bei dem Backscatter-Verfahren. Das funktioniert so, dass das Lesegerät, man kann sagen, klassisch einfach ein Funksignal aussendet. Der Tag lädt sich dann aus der damit übertragenen Energie auf, zum Beispiel indem er einen Kondensator auflädt und funkt mit der gesammelten Energie dann zurück. Und die Grenzen für die Reichweite bei diesem Verfahren sind lediglich praktischer Natur, weil man begrenzte Sendeleistung insbesondere bei den Tags hat. Hier ist so eine Übersicht von üblichen Frequenzen, die bei dieser Technologie eingesetzt werden. Die wichtigsten sind hier einmal die 13,56 MHz, die waren früher sehr populär im Supply Chain Management. Dort wird die induktive Kopplung eingesetzt. Man hat da eine theoretische Reichweite von bis zu 3,5 Meter. An der Stelle endet dieses Nahfeld. Aber in der Praxis werden so Reichweiten von 1 Meter etwa erreicht. Allerdings bewegt sich die Technologie oder die Standards mehr in Richtung von den ultrahohen Frequenzen, also zwischen 865 und 928 MHz. Das Supply Chain Management wird als Hauptanwendung wohl in diesem Frequenzbereich stattfinden und dort muss man dann das Backscatter-Verfahren einsetzen. Das bedeutet auch, dass man keine theoretische Obergrenze mehr hat für die Reichweiten dieser Tags. Also momentan schaffen die Lesegeräte so Größenordnung von etwa 7 Meter, ich habe auch schon mal 10 Meter gehört, also es schwankt etwas, das hängt von den praktischen jeweiligen Gegebenheiten beim Einsatzort ab. Hier unten ist nochmal eine Angabe über aktive Tags, Anwendungsbeispiel ist da das Mautsystem in Österreich. Die haben da eine Angabe von 15 bis 30 Metern, die als Reichweite erreicht werden. Ist allerdings schwierig für aktive Systeme generell eine Reichweite anzugeben, weil man ja da eine Energieversorgung auch bei den Tags hat und es letztendlich davon abhängt, wie lang die Lebensdauer sein soll und wie viel Energie man dort aufwendet. Nun zu den Tag-Klassen und auch zu einer Klärung von Begrifflichkeiten. Also man hört im Zusammenhang von RFID öfter von Tag-Klassen und von Generationen. Es ist so, dass das Auto-ID-Center, welches die maßgeblichen Standards spezifiziert hat für RFID, die Tags nach Funktionalität in Klassen unterteilt hat. Das sind hier aufgelistet Klassen 0 bis 4. Und die Spezifikation dieser Klassen wiederum unterteilt man in Generationen. Also die wichtige Tag-Klasse 1 ist momentan in der Generation 1. Man arbeitet an der Spezifikation der Generation 2, die noch nicht öffentlich ist, aber von der schon einige Details durchsickern. Also hier die Klasse 0 hat die geringste Funktionalität. Wir kennen das alles schon von gewöhnlicher Diebstahlsicherung. Solche Tags können im Prinzip nur ein Bit kommunizieren, also bin ich da oder nicht. Die mit Abstand wichtigste Tag-Klasse für die nahe Zukunft ist die Tag-Klasse 1. Hier mit dem Nickname EPC bezeichnet. Das bezieht sich auf den Inhalt, der darauf gespeichert ist. Das ist ein sogenannter Electronic Product Code, zu dem komme ich später nochmal genauer. Und diese Tags haben nur einen Read-Only-Speicher. Und dient der Identifikation, also klassisches RFID. Tag-Klasse 2 hat auch einen beschreibbaren Speicher, da sind so Anwendungen angedacht, dass man vielleicht auf diesen Tag noch Logging-Informationen speichert. Tag-Klasse 3 sind die sogenannten Sensor-Tags, da wäre auch eine Anwendung im Supply Chain Management, dass man sich vorstellen kann, dass Tags mit Sensoren ausgestattet sind, wie zum Beispiel Temperatursensor, und man die nun an ein verderbliches Produkt anbringt. Dieses Produkt kann dann automatisch kontrollieren, wann es bei welcher Temperatur gelagert wurde und ob das auch so in Ordnung ist. Und die letzte Tag-Klasse, Class 4, ist den sogenannten, ich warte mal kurz, Sensornetzwerken zuzuordnen. Die haben als einzige Tag-Klasse die Möglichkeit, auch untereinander zu kommunizieren und damit Ad-Hoc-Netzwerke zu bilden, was bei den anderen Tag-Klassen nicht vorgesehen ist. Da ist lediglich eine Tag-Reader-Kommunikation. So, nun erstmal zu den Anwendungen. Also die eindeutig dominante Anwendung kurz- und mittelfristig ist das Supply Chain Management, also die Verwaltung von Lieferketten. Die ist einmal deswegen wichtig, weil große Konzerne wie Walmart und Metro schon bereits Zeitpläne veröffentlicht haben, recht ehrgeizige Zeitpläne, diese Technologie im Supply Chain Management einzusetzen. Und das ist wichtig, weil so eine ganze Menge Geld in die Entwicklung fließt und ist auch für uns alle bedeutend, weil dadurch die Objekte in unserer Umgebung mit Tags versehen werden. Also wenn Einzelhändler ihre Waren nun mit diesen Tags ausstatten, bedeutet das, dass die Produkte, die wir konsumieren, also unsere Kleidung, die Lebensmittel, alle mit diesen Chips versehen sein werden und das hat natürlich Einflüsse auf unsere Privacy.
Ich kann noch eventuell was Ich kann noch kurz was zur Roadmap sagen. Es ist also so, dass ab letzten Oktober die ersten Zulieferer, ungefähr 100 an der Zahl, der Metro-Gruppe verpflichtet worden sind, beziehungsweise jetzt dabei sind, auf Palettenebene diese RFID-Tags einzusetzen. Und ab Mitte nächsten Jahres wird das dann auf Kartonebene der Fall sein. Und man erwartet eigentlich in der Wirtschaft, dass so ungefähr ab 2007, 2008 erst diese Problematik das Rollout von Tags auf Item-Level, also auf der Produktebene, eine Rolle spielen wird. Im Moment sind die RFID-Tags für kleine einzelne Produkte noch zu teuer. Die bewegen sich nämlich bei ungefähr 30 Cent und das wird sich für viele Einzelprodukte nicht rentieren.
Ja, genau dieses langfristige Szenario ist, was wir bei unseren Privacy-Betrachtungen auch später adressieren, wenn die Tags wirklich auf Item-Level runtergehen. Es wird sein, wenn so bei ca. 5 Cent ist da wohl die Schmerzgrenze, die die Industrie angibt, und wenn diese Preisgrenze erreicht ist, wird es sich in die Richtung bewegen. Ja, warum ist RFID im Supply Chain Management sinnvoll? Also einer der Vorteile ist, dass man ja nun durch optische Barrieren hindurch auslesen kann. Das ist der Unterschied oder der bedeutende Unterschied zum Barcode, der bisher zur Produktnummerierung eingesetzt wird. Das heißt, man kann jetzt nun auch Gegenstände auslesen, die sich in Kartons oder Containern befinden, ohne diese auszupacken. Das heißt, man hat eine viel leichtere Informationssammlung und auch dadurch eine viel vollständigere. Und man kann es eben auch leichter automatisieren. Der zweite Vorteil hängt damit zusammen, dadurch, dass wir nun auch auf Item-Level auslesen könnten, haben wir nun die Möglichkeit, auch neue Nummerierungsstandards für die Produktnummerierung einzuführen. Und das wird auch gemacht und das ist der sogenannte Electronic Product Code. Hier in dieser Grafik ist jetzt die 96-Bit-Variante visualisiert. Das ist die wahrscheinlich auch am Anfang erstmal eingeführt wird. Es gibt da verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Bitzahlen. Es ist im Wesentlichen aufgebaut aus 4 Teilen. Das erste ist der Header, der die Versionsnummer des Codes angibt. Dann hat man den EPC-Manager, die Object-Class und die Serial Number. Der EPC Manager ist eine Nummer, die mir angibt, welcher Hersteller das Produkt hergestellt hat, und die Object Class, um was für ein Produkt es sich handelt. Also kenne ich diese Nummernteile, dann weiß ich zum Beispiel, dass es sich um ein Produkt der Firma Benetton handelt, und zwar um ein blaues T-Shirt. Das hatte man bisher jetzt auch schon auf dem Barcode gespeichert. Was wirklich neu ist, ist diese Serial Number. Und durch diese Nummer wird dieser gesamte Code weltweit eindeutig. Das heißt, ich weiß nicht nur, dass es ein blaues T-Shirt von der Firma Benetton ist, ich weiß, es ist genau dieses eine blaue T-Shirt, was an dem und dem Tag in der und der Fabrik hergestellt wurde, dann über den Lastwagen und dieses Zwischenlager in diesen und jenen Laden gebracht wurde. Und vielleicht weiß ich auch, dass es an dem und dem Tag von der und der Person gekauft wurde und die Person es eine Woche später in dem Filiale im Nachbarort auch wieder anhatte, dieses T-Shirt.
Eine Sache möchte ich dazu allerdings noch sagen. Viele glauben immer, dass jeder auch weiß, dass das ein blaues T-Shirt von Benetton ist. Aber tatsächlich ist dieser EPC-Manager, der steht zunächst mal nur für eine Holding. Das heißt, wenn man zum Beispiel mal an Louis Vuitton denkt, dann steht da nicht Louis Vuitton, sondern da steht dann LVMH. Und dann müsste erstmal jemand wissen, dass LVMH eigentlich die Muttergesellschaft von Louis Vuitton ist. Und LVMH macht außerdem noch ganz andere Produkte, außer nur Lederwaren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Object Class auch nicht für sich selbst sprechend ist, denn der EAN ist keine selbstsprechende Nummer. Der EAN ist ein Nummernsystem, was zunächst mal geknackt, der steht für einen Artikelbezeichner. Und das heißt, man kann nicht sagen, also 1, 2, 3 ist grundsätzlich blau und 4 steht dann außerdem noch für Kaschmir. So ist das nicht. Das ist also eine letztendlich nicht sprechende Nummer. Und ich denke, das sollte man noch dazu sagen.
Ja, also sie spricht nicht für sich alleine, weil diese Listen nicht öffentlich sind, aber hat man die Verknüpfung einmal hergestellt, bleibt die auch bestehen, und dazu kommen wir dann in den Analysen von Bedrohungsszenarien. Also was ich erwähnt hatte, was eigentlich Hauptzweck dieser Nummer ist, dass sie weltweit eindeutig ist, und damit ereignet sie sich natürlich hervorragend als Primary Key in Datenbanken. Man kann jetzt also objektspezifische Datenhaltung machen und man hat auch einen weltweit einheitlichen Primärschlüssel und kann damit auch prima Daten zwischen verschiedenen Instanzen austauschen und vernetzen. Und das wird auch gemacht. Dazu hat ebenfalls das Auto ID Center eine Infrastruktur spezifiziert, das EPC-Netzwerk. Das Rückgrat dieses Netzwerkes ist der ONS, der Object Name Service, sowohl namentlich als auch technologisch angelehnt an das DNS aus dem Internet. Man kann da eine Anfrage in Form eines EPC-Codes hinschicken und was man zurückbekommt, ist eine Liste von URLs, die zu Services verweist, welche zu diesem Produkt angeboten werden. Und das sollte mindestens ein EPCIS, ein EPC Information Service sein. Und zwar der vom Hersteller zur Verfügung gestellt wird. Dieses EPCIS ist also ein Standard-Interface für den Zugriff auf Datenbanken, die produktspezifische Informationen beinhalten. Da gibt es auch eine Standardsprache zum Austausch dieser Informationen. Das ist die Product Physical Markup Language, PML. Und dieses EPCIS ist eben das Standard-Interface, um auf diese produktspezifischen Daten zuzugreifen. Nun ist es aber so, dass im Supply Chain Management das Produkt sich nicht nur an einer Stelle befindet, es wird ja durch die Lieferkette weitergereicht und kommt damit an mehreren Instanzen vorbei, die allesamt wieder Daten zu diesem Produkt sammeln und auch sammeln sollen. Also zum Beispiel ist es an dem Tag hier angekommen, wurde dann bei der und der Temperatur 3 Tage gelagert und ist dann an dem und dem Tag auf den Lastwagen verladen worden und wurde weitergeschifft. Also um jetzt diese Vorteile zu haben im Supply Chain Management, müssen wir all diese Datenbanken vernetzen. Und dazu gab es vom Auto ID Center im Prinzip 2 Vorschläge. Der etwas ältere ist der, dass diese EPCIS in einer Art einer doppelt verketteten Liste miteinander verkettet werden. Hat den Nachteil, dass wenn einer mal ausfällt oder nicht mitmacht, die Sache nicht mehr funktioniert. Deswegen die Alternative ein zentrales Register. Und diese Idee hat VeriSign aufgegriffen mit dem EPC Discovery Service. Wenn man an diesen Service ein EPC schickt, bekommt man eine Liste von all jenen EPCIS zurück, die sich im Zusammenhang mit diesem Produkt bei diesem zentralen Register registriert haben. Und VeriSign wird im Übrigen auch den Root-Ons von dem EPC-Netzwerk hosten. Kommen wir jetzt nun zu ein paar Anwendungsszenarien, die eher mittel- bzw. langfristig zu sehen sind. Das sind hier 2 Screenshots aus einem Werbevideo des Metro Future Stores, der so ein bisschen die Spielwiese für Prototypen dieser Art ist. Hier oben ist das Beispiel des Personal Shopping Assistants. Das ist ein kleiner Computer, der an dem Einkaufswagen angebracht ist und dem Konsumenten Services bieten soll. Und durch RFID ist dieser PSA nun auch in der Lage, die Produkte, die im Einkaufswagen sind, zu erkennen und dazu zum Beispiel Zusatzinformationen zu liefern. Also Fraunhofer hat da ein Projekt, das gläserne Produkt. Da ist der Ansatz, dass man dann vielleicht noch Informationen über Allergene in diesem Produkt haben könnte oder ähnliches. Was natürlich auch möglich ist, ist eine viel individuellere oder feingranulare Rückverfolgung des Produktes. Man weiß dann jetzt nicht mehr unbedingt, dass ein Stück Fleisch nur aus Frankreich kommt. Man weiß, dass es aus dem Süden Frankreichs kommt und an dem und dem Tag, an dem und dem Schlachthof geschlachtet wurde, das entsprechende Tier. Ein anderes sehr ehrgeiziges Szenario ist, dass der Zahlvorgang automatisiert wird, dass man einfach nur durch eine Schleuse aus dem Laden hinausfährt und die Produkte im Einkaufswagen automatisch erfasst werden und abgebucht werden. Und was so nebenbei noch dabei rausspringt, ist, dass man, wenn man jedes Produkt mit einem RFID-Tag versieht, auch eine Diebstahlsicherung hat. Jetzt kommen hier ein bisschen die abgespaceden Szenarien im Heimbereich, wie der intelligente Kühlschrank, der schon oft zitiert wurde. Durch RFID hat jetzt ein Kühlschrank auch die Möglichkeit, die Produkte, die in ihnen enthalten sind, zu erkennen, die Verfallsdaten zu checken und ähnliches. Gleiches gilt für Waschmaschinen, die merken, dass man doch eine rote Socke bei den weißen T-Shirts hatte. Oder auch Medikamentenschränke, was auch für Privacy nicht ganz uninteressant ist, die beispielsweise kontrollieren einmal, ob die Medikamente abgelaufen sind oder aber auch, ob die Oma wirklich alle ihre Pillen geschluckt hat, die sie gefälligst zu nehmen hat. Ja. Andere Szenarien setzen auf den Fakt auf, dass durch diese eindeutige Nummer jetzt auch Echtheitsnachweise möglich sind. Das heißt, man könnte Garantiefälle vereinfachen, man braucht nicht mehr den Kassenbon, den man ohnehin immer verliert, sondern geht einfach mit seinem Produkt und dem RFID-Tag hin und der Laden weiß sofort, aha, man hat es vor 2 Wochen erst da gekauft. Oder zum Beispiel beim Wiederverkauf von Produkten könnte das eine Hilfe sein. Ja, also viele von euch haben ja wahrscheinlich die öffentliche Diskussion dazu schon verfolgt, dass es viele Bedenken in Bezug auf Privacy im Zusammenhang mit RFID gibt. Hier sind 5 Szenarien aufgelistet, die wir aus dieser öffentlichen Diskussion und aber auch durch Erhebungen, die wir dazu gemacht haben, als besonders relevant identifiziert haben. Und da gehen wir jetzt ein wenig mehr ins Detail. Das ist also erstmal vielleicht zu dem Modell, was wir da verwendet haben, um das ein bisschen zu visualisieren. Das sind Attack Trees, die stammen aus der Sicherheitsanalyse und gehen auf Bruce Schneier zurück. Man kann eigentlich recht intuitiv sehen, was für einen Missbrauch oder eine Attacke da notwendig ist. In der Wurzel ist hier das primäre Angriffsziel, in diesem Fall unautorisiert Besitz erfassen. Die Knoten bzw. Blätter stellen Teilziele dar, die in Kombination durch dieses Symbol visualisiert oder alternativ zueinander durch Fehlen dieses Bogens angezeigt erreicht werden müssen, um den gesamten Angriff durchzuführen. Das ist hier ein sehr grundlegendes Szenario, deswegen werden wir da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es adressiert die Angst, dass via RFID durch optische Barrieren hindurch unbemerkt ausgelesen werden kann, dass Dritte unautorisiert Besitz erfassen und eben auch unbemerkt Besitz erfassen. Daran sind so Ängste geknüpft, wie zum Beispiel, dass ein Dieb das Inventar meines Hauses scannen könnte und dadurch feststellt, dass sich ein Einbruch lohnt oder dass ein Taschendieb am Bahnhof nur jene Koffer klaut, wo teure Videokameras drin sind und die mit alter Wäsche stehen lässt. Ja, was muss man nun machen, um dieses Szenario in die Tat umzusetzen? Also einmal muss ich den EPC des Produktes in Erfahrung bringen und interpretieren können. Wie Sarah vorhin bemerkt hat, dieses Nummernschema ist nicht wirklich öffentlich. Ich habe dann im Prinzip zwei Möglichkeiten, diese Nummer so zu interpretieren, dass ich weiß, welches Produkt dahinter steht. Entweder ich nutze das EPC-Netzwerk mit dem EPC-Informationssystem, wo ja das Herstellerinformationssystem mir alle Daten zu dem Produkt liefern soll. Wie da die Zugriffsrechte sind, ist momentan noch nicht genau geklärt. Habe ich eventuelle Zugriffsrechte nicht, dann muss ich mir solche Listen selbst aufbauen. Angenommen, ich spezialisiere mich jetzt auf das Klauen von Videokameras, dann gehe ich einfach in den nächsten Mediamarkt und scanne mir mal ein paar EPCs von besonders teuren Videokameras und gehe dann mit dieser Liste los. So. Etwas spannender wird es jetzt beim Erfahrung bringen dieser EPCs. Da hat man einmal die ganz triviale Möglichkeit, die bei diesem Kofferklau-Szenario durchzuführen wäre, ich nehme ein Lesegerät und lese es aus. Das funktioniert aber nur Entfernung von ungefähr 7 Metern, wie wir vorhin gesehen haben. Für das Szenario, dass ich Inventar eines Hauses auslesen kann, reicht das nicht. Allerdings gibt es noch die Tag-Reader-Kommunikation und da entstehen folgende Probleme, auf die ich jetzt eingehen möchte. Es ist nämlich so, dass die Reichweite der Kommunikationskanäle extrem asymmetrisch ist. Diese 7 Meter, die ich vorhin genannt habe, sind dadurch bedingt, dass die Antwort des Tags relativ schwach ist. Der Reader hingegen sendet sein Signal extrem stark. Eben auch deswegen, weil er die Tags ja mit Energie versorgen muss. Und das Signal ist problemlos in mehreren 100 Metern zu empfangen. Und jetzt ist die Frage, ob in diesem Signal nun sensitive Informationen enthalten sind oder nicht. Ich werde jetzt hier die folgende Betrachtung anhand der Tag-Klasse 1 für Ultra-High-Frequency durchführen, und zwar in der Spezifikation 1, einfach weil diese Tag-Klasse 1 in diesem Frequenzbereich die ist, welche im Supply-Chain-Management eingesetzt werden soll. Ich muss dazu sagen, die Generation 2 ist in Arbeit, aber noch nicht öffentlich, also das ist momentan der aktuelle Stand, über den ich im Folgenden rede. Ja, und das Problem, was sich bei dieser Tag-Reader-Kombination ergibt, fußt auf der Kollisionsbehandlung. Es ist so, dass die Reader die Tags nicht wirklich gleichzeitig auslesen können. Wenn zwei Tags mit unterschiedlicher Nummer gleichzeitig antworten, gibt es Kollisionen und die müssen behandelt werden. Und dazu stehen dem Reader auf dem Tag folgende Befehle zur Verfügung. Der erste ist ScrollAllID. Wenn der hat keine Argumente, wenn der Reader diesen Befehl sendet, antworten einfach alle Tags in Reichweite. Ist da nur einer, hat man schon gewonnen. Dann gibt es die Befehle ScrollAllID und PingID. Die haben unter anderem die Argumente Value und Pointer. Und es ist so, dass wenn dieser Befehl gesendet wird, die Tags ihren EPC mit dem bei Value angegebenen Wert ab der Position Pointer vergleichen. Und nur wenn das übereinstimmt, antworten sie. Entweder mit Teilen oder mit der gesamten ID. Und als Alternative stehen einem noch die beiden Befehle Quiet und Talk zur Verfügung. Die haben auch diese Argumente Value und Pointer. Wenn ein Tag auf den Befehl Quiet hin mit diesem Wert matcht, dann versetzt er sich in einen temporären Ruhezustand. Der hält so lange an, bis der Tag entweder 10 Sekunden keine Energie hatte oder explizit durch den Befehl Talk aufgeweckt wurde. So, wie kann man nun auf Basis dieser Befehle Kollisionen behandeln? Da ist der einfachste Ansatz das Treewalking. Ich habe hier rechts mal, oder ich führe das mal am Beispiel eines 4-Bit langen EPC durch, weil für 96 ich hier keinen Platz habe. Und hier rechts ist ein Binärbaum aufgezeichnet, der die Möglichkeiten, welche diese Codes annehmen können, visualisiert. Und jeder spezifische Code könnte in dieser Darstellung durch einen Pfad in diesem Binärbaum repräsentiert werden. Und was der Reader nun macht, ist eigentlich eine Tiefensuche auf diesem Baum. Also ihr könnt es ja mal kurz so durchführen. Das erste Signal wäre, antwortet mir, wenn ihr am Index 0 eine 0 habt. In diesem Fall würden die beiden Tags A und B antworten. Dann laufen wir weiter mit der Frage, antwortet, wenn ihr in Position 1 eine 0 habt. Da würde keine antworten, also brechen wir hier ab, laufen den anderen Pfad lang, respond if ID 1 gleich 1, da antworten wieder beide und ab diesem Punkt trennt es sich dann und der Tag B alleine antwortet. Ja, was man jetzt hier schon sieht, ist, dass man da ein Problem hat, denn überall, wo Reader-Doppelpunkt steht, Das geht über dieses laute Riedersignal, was aus mehreren hundert Meter Entfernung noch empfangen werden kann. Und damit haben wir ja den Pfad, können wir den Pfad rekonstruieren, der beim Tree Walking gelaufen wurde. Das heißt, bis auf das Least Significant Bit können wir den gesamten EPC rekonstruieren. Und das heißt, wir wüssten im Zweifelsfall, um welches Produkt es sich handelt, und wir können das Produkt sogar auf zwei mögliche Produkte auf dieser Welt einschränken. Also nicht gut. Zum Glück gibt es da noch eine Alternative. Und zwar fußt die auf diesen Quiet und Talk Befehlen. Die funktioniert so, dass man erstmal alle ID-Tags auffordert zu antworten und guckt, wo gibt es denn überhaupt Kollisionen. Das wäre jetzt in dem Fall an den rot markierten Stellen, weil diese beiden Tags an der jeweiligen Position ein unterschiedliches Bit haben. Und dann fängt man an, einzelne Tags ruhig zu schalten. Also ich könnte beispielsweise an der ersten Kollision, jetzt haben wir nur eine, sagen, alle Tags, die dort eine Null haben, bitte in Zukunft schweigen. Und wenn ich dann nochmal anfrage, antwortet in dem Fall schon nur noch ein Tag und ich habe einen davon ausgelesen. Das ist schon ein großer Vorteil. Also als Angreifer erfahre ich momentan hier nur, dass es mindestens zwei Tags in Reichweite des Lesegeräts gibt, die an der einen Position jeweils eine 0 und eine 1 haben. Das gilt für passive Angreifer. Aktive Angreifer können wesentlich mehr erfahren, um nicht zu sagen alles. Der aktive Angriff würde so funktionieren, dass ich ein Sendegerät benutze, um einen gefälschten Tag in dieses ganze Protokoll mit einzubringen. In dem Fall würde ich den gefälschten Tag G1 mit 4 Nullen wählen. Die EPCs mit nur Nullen sind vom Auto-ID-Center reserviert. Man kann sich also sicher sein, dass kein Tag mit dieser ID anwesend ist. Und wenn jetzt der Reader seinen Request aussendet, antworte ich einfach mit. Die Reaktion des Readers wird sein, dass er wieder versucht, an der Stelle der ersten Kollision die Tags ruhig zu schalten. Also er sendet, sei ruhig, wenn an der Position 1 du eine 0 hast. Jetzt habe ich schon mal erfahren, dass es einen anderen Tag gegeben hat, der an der ersten Position nicht mit meinem gefälschten Tag kolliert hat, also da auch eine 0 hatte. Und es gibt an der Position 2, also mit der ID 1, hat er offensichtlich ein anderes Bit gehabt als ich, also eine 1. Wir kennen jetzt schon die ersten beiden Bits. Nun wird der Reader wieder uns auffordern, alle IDs zu senden. Dummerweise hat er uns gerade gesagt, dass wir ruhig sein sollen. Also müssen wir uns eine neue ID ausdenken, jetzt die hier, die immer noch dabei ist, also sich in dem Ast des Baumes befindet, der gerade abgelaufen wird. Und wir antworten einfach wieder mit G2. Worauf der Reader wieder eine Kollision feststellen durfte, und zwar diesmal erst am letzten Bit und wieder mit einer Kollisionsbehandlung darauf reagiert. Also auf die Art und Weise können wir jetzt den gesamten EPC des anderen Tag rekonstruieren und hätten alles ausgelesen. Ja, eine Frage? Die ursprünglich auch 900, ne, der würde ja dann auch ruhig sein, dann würde der Reader, genau, dann würde er feststellen, dass auf dem anderen Zweig niemand mehr antwortet, die Tags wieder aufwecken und so weiter. Also ich habe es jetzt auch nur mit einem anderen Tag durchgeführt, damit das Beispiel ein bisschen anschaulicher ist. Wenn man mehrere Tags hat, muss man eben aufpassen, wo befinden wir uns jetzt gerade im Baum und das mitloggen und entsprechend rekonstruieren. Aber es ist genau das gleiche Prinzip auch bei mehreren Tags. Gut, kommen wir nun zu weiteren Szenarien. Ich gehe ein bisschen schneller drüber, einfach weil wir nicht so viel Zeit haben und ich am Ende noch auf ein Paper verweisen werde, wo die Diskussion dieser Attack Trees sehr detailliert ist. Hier jetzt erstmal das populäre Szenario des Trackings. Also RFID wird ja primär jetzt eingesetzt, um Objekte zu verfolgen. Wenn diese Objekte zu Menschen gehören, kann man natürlich dann auch die zugehörigen Menschen verfolgen. Dazu sind zwei Dinge nötig. Also einmal muss ich individuelle Datenspuren erheben. Das kann ich, wenn ich über die entsprechende Infrastruktur verfüge, wie zum Beispiel einen Supermarkt oder eine Shopping Mall selbst tun. Da habe ich die Aufgabe, einmal Messpunkte zu verteilen, was ich ja im Supermarkt automatisch habe, also im Supermarkt der Zukunft wohlgemerkt, und dann Individuen daran wiedererkennen. Das ist relativ trivial, wenn ich ein Objekt kenne, was eine individuelle Zuordnung ermöglicht, wie zum Beispiel eine Armbanduhr, die man in der Regel jeden Tag trägt. Wenn es sowas nicht gibt, kann ich auch mit Profilen arbeiten, wie zum Beispiel in einer bestimmten Konstellation von Kleidungsstücken und ähnliches. Ja, habe ich keine eigenen Messpunkte, kann ich mich unter Umständen mir Partner suchen, die mir Zugriff auf ihre Messpunkte gewährleisten. Oder ich nutze gleich das EPC-Netzwerk. Es ist, und die EPC-Informationsservices darin. Es ist so, dass in der PML spezifiziert wird, was normalerweise aufgezeichnet werden soll. Und dazu gehören Positionen, wo Tags erkannt werden sollen, Zeitpunkte, wo sie erkannt wurden und ähnliches. Also eigentlich alle Daten, die man braucht, um Tracking zu realisieren. Wenn ich da wieder keine Zugriffsrechte habe, kann ich immer noch den EPC Discovery Service von VeriSign nutzen. Da erinnern wir uns, der gibt mir eine Liste von all jenen Punkten zurück, wo das Objekt langgekommen ist. Das heißt insbesondere mindestens den Laden, in dem es verkauft wurde. Da kann ich schon mal so eine ganz grobe Verfolgung durchführen, wenn ich weiß, dass dieser Pullover in dem und dem Laden gekauft wurde, vielleicht in dem und dem Land oder ähnliches. Ja, wenn ich so eine Datenspur habe, muss ich sie eigentlich nur noch einer Person zuordnen. Das geht entweder darüber, dass mir die Person vielleicht schon bekannt ist. Ich gehe hin, lese ihre Kleidung aus und schaue, wo ist denn dieser Pullover in den letzten 5 Monaten gewesen. Oder ich habe die entsprechenden Personendaten über elektronische Zahlungsmittel oder Kundenkarten bereits im Laden mit dem Erwerb dieses Produkts verknüpft.
Vielleicht sollte man allerdings noch dazu sagen, das hört sich jetzt so einfach an mit dem EPC-Netzwerk. Ich gehe einfach mal da drauf und gucke, wo sind die Produkte alle langgelaufen und alle haben die Zugriffsrechte. So wird das bestimmt nicht sein. Denn das ist zwar das Horrorszenario. Also ich glaube, das, was wir hier zeigen wollen, ist das, was potenziell möglich ist. Aber wenn wir uns allein vorstellen, was in logistischen Ablaufprozessen, was da in Industrien für Interessenskonflikte bestehen, wer welche Informationen von sich preisgibt, wer wie viele Güter wohin verkauft hat, da hat jeder einzelne Punkt in der Wertschöpfungskette, jedes Unternehmen Eigeninteressen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Zugriffsrechte existieren werden, relativ gering. Das heißt, wir haben hier immer noch Marktkräfte, die wirken. Und auf die muss man sich zumindest zum Teil verlassen müssen, neben den technischen Maßnahmen, die man natürlich treffen kann oder muss.
Genau, wozu dieses Modell auch dient, es eben zu zeigen, wenn was möglich ist, was für Missbrauchsszenarien existieren da. Also alle die diese Zugriffsrechte haben, können genau diesen Pfad in dem Attack-Tree realisieren, die sie nicht haben, natürlich nicht. Und dazu dient eben auch das Modell zu schauen, welche Pfade zur Realisierung dieser Attacke sind, unter welchen Bedingungen möglich und was kann man tun, damit sie eben nicht mehr möglich sind. Also Stichwort Privacy Enhancing Technologies. Hier noch ein Beispiel, was theoretisch entstehen kann, wenn man auf den erhobenen Daten noch Data-Mining-Techniken anwendet. Das ist das Szenario hier, dass soziale Netzwerke erhoben werden. Ich werde es einfach mal anschaulich erklären. Wenn ich jetzt die Tracking-Daten nehme und dann weiß, dass 2 Personen regelmäßig direkt nebeneinander durchs Einkaufszentrum laufen, dann kann ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, dass die auch irgendwas miteinander zu tun haben. So viel dazu. Hier ein Szenario, was in der Presse öfter zitiert wurde, das ist die Angst davor, dass Personen für Produkte verantwortlich gemacht werden könnten. Ihr kennt vielleicht von Philbert das Beispiel mit dem Snickers-Papier, wo jemand einen Snickers verschenkt an ein Kind, das es dann in einen Teich im Park wirft und die Polizei dann feststellt, aha, dieses Snickers wurde auch von der Person gekauft und entsprechende Strafe ausstellt. Es kommt im Prinzip daher, dass wir nun die Objekte eindeutig identifizieren können, weil sie ja diese eindeutige ID haben. Und mit dem Snickers-Papier mag man vielleicht noch drüber lächeln, aber man kann sich ja vorstellen, dass beispielsweise ein Pullover an einem Tatort oder ähnliches gefunden wird und dann unangenehme Fragen auf einen zukommen, wie denn der Pullover dahin gekommen ist. Hier noch ein Szenario, dass das Technologiepaternalismus, das adressiert die Angst von, oder nicht unbedingt Angst, sondern das Unbehagen davor von, Technologie kontrolliert zu werden. RFID ermöglicht ja nun auch Maschinenobjekte zu erkennen und dementsprechend auch den Umgang mit diesen Objekten zu kontrollieren. Das kann so banal anfangen, dass intelligente Regale Fehlsortierung feststellen, was sie auch tun sollen, und dann ein Warnsignal aussenden, was die verursachende Person dann öffentlich bloßstellt. Oder dass man in Kinos kontrolliert, ob aufnahmefähige Geräte mitgeführt werden oder auch nur, ob beispielsweise im Rucksack sich eine Cola verbirgt, die man ja gefälligst teuer im Kino zu kaufen hat und nicht mitzubringen hat. Ja, und aus der Analyse dieser Attack-Trees, wenn man sich genau anguckt, ergeben sich nun folgende Punkte, wo man ganz gut einhaken kann, um diese Missbrauchsszenarien zu verhindern. Das eine ist natürlich das der sicheren Kollisionsbehandlung, um das unautorisierte Auslesen auf diese Art und Weise zu verhindern. Dann könnte man erwägen, diese Tags standardmäßig zu zerstören oder zumindest zu schützen, wenn man den Laden verlässt. Damit würde diese ganze Problematik im Laden bleiben und man hätte danach eigentlich den Zustand wie heute. Wenn man Tracking-Daten nun aufzeichnet, wäre es eine Hilfe, wenn man die Granularität senkt, also zum Beispiel die zeitliche Auflösung, dass ich für einen Reader den Timestamp nur auf 5 Minuten genau mache und schon wäre dieses Szenario mit dem sozialen Netzwerk nicht mehr möglich, wenn ich nur weiß, in den 5 Minuten sind die und die Person hier langgekommen, dann ist es nicht mehr so leicht festzustellen, wer wirklich nun gleichzeitig an diesem Reader vorbeigelaufen ist. Weitere Maßnahme wäre, Teile oder das EPC, also den Teil, der den EPC individuell macht oder auch den ganzen EPC zu löschen, dann wären die Szenarien wie Verantwortlichkeit für Produkte und Ähnliches nicht mehr möglich. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass einige Anwendungsszenarien dadurch eingeschränkt werden würden. Dann, was wir vorhin schon angesprochen hatten, die Zugriffsrechte im EPC-Netzwerk, die müssen natürlich möglichst streng sein, damit möglichst wenig Instanzen entsprechende Missbrauchsszenarien realisieren können. Und sie sollten auch transparent kommuniziert werden an die Öffentlichkeit, also wer darf was mit den Produktdaten machen. Es ist ja so, dass die produktspezifischen Daten nach dem Erwerb eigentlich zu persönlichen Daten werden, rückwirkend, wenn diese Verknüpfung besteht. Und deswegen sollte auch der Kunde ein Mitspracherecht haben, wer was im Nachhinein noch sehen kann. Ja, das war der nächste Punkt, dass also der Besitzer auch möglichst Kontrolle über diese Infrastruktur haben sollte. Und der letzte Punkt adressiert ein Verfallsdatum der Daten, dass sie nach einer gewissen Zeit gelöscht werden, um eventuell künftige Entwicklungen, die man noch nicht absehen kann, vorzubeugen, welcher Missbrauch da in Zukunft noch möglich sein könnte. So, kommen wir jetzt zu den Maßnahmen. Was kann man technologisch tun, um Missbrauch vorzubeugen? Hier geht es erstmal um das Treewalking, also die Kollisionsbehandlung, wie sie hier sicher gestaltet werden könnte. Ein Ansatz vom Herrn Weiss vom MIT ist das Blinded Treewalking. Dort wird vorausgesetzt, dass die Tags, die ausgelesen werden, ein gemeinsames Präfix haben. Das wäre bei den beiden Tags hier in diesem Beispiel diese 0. Und dieses Präfix nutze ich dann als Geheimnis, um die folgende Kommunikation zu verschlüsseln. Ich lege da eine einfache XOR-Verschlüsselung vor, also hier die erste Position, die gemeinsam ist, verschlüsselt mit der folgenden. Dann würde man eigentlich ganz normal das Treewalking durchführen, wie vorher, so, nur dass man jeweils das letzte Bit nimmt, um das folgende zu verschlüsseln. Es hat aber die Probleme, dass einmal die Anwendungsszenarien extrem eingeschränkt sind, nämlich nur auf solche Szenarien, wo dieses gemeinsame Präfix existiert. Und dann ist auch die Frage, wie gut so ein Präfix als Geheimnis ist in einem Szenario. Wenn ich weiß, hier wird das Verfahren angewendet und das ist die Kleidungsfabrik von Benetton, dann weiß ich, dass der Präfix von Benetton an der Stelle verwendet wird. Ein anderer Ansatz, ebenfalls von Herrn Weiss, ist das Randomized Treewalking. Das nutzt den Trick, dass einfach die Semantik aus dem Code genommen wird, auf dem das Treewalking durchgeführt wird. Dazu brauchen die Tags einen Zufallsgenerator, mit dem sie sich eine zufällige Zahl hier mit A-Rand und B-Rand bezeichnet generieren, auf dem dann das Treewalking wieder klassisch abläuft. Das kann man dann ruhig als Angreifer mithören, weil es ja eine Zufallszahl ist, die einem keinerlei Informationen liefert. Das Problem ist, dass so eine zufällige Zahl ja nun nicht mehr weltweit eindeutig ist, zwangsläufig. Und an der Stelle hat Herr Weiss einen kleinen Schnitzer eingebaut, würde ich sagen. Er hat vorgeschlagen, dass wenn nun zufällig eine Kollision auf Basis dieser zufälligen Nummern entsteht und dann beim EPC keine Kollision entsteht und man auf Basis dieser Nummern nicht die Tags vereinzeln kann, dann würde eine Kollision beim Versuch, die EPCs auszulesen, entstehen und darauf müsste man reagieren. Und Herr Weiss schlägt davor, dass die normalen EPCs dann wieder genommen werden, die ja weltweit eindeutig sind, um darauf das Treewalking durchzuführen. Und dann sind wir genau bei dem gleichen Problem wie vorher. Und problematisch daran ist insbesondere, dass dieser Zufall, dass zwei Tags sich die gleiche Zufallszahl wählen, ja von einem aktiven Angreifer provoziert werden könnte und somit der aktive Angreifer wieder alle Mittel hat, die er auch schon vorher hatte. So viel zum Treewalking. Jetzt kommen wir zu den Ansätzen, den Content auf dem Tag direkt zu schützen. Der älteste ist der sogenannte Kill-Befehl. Der zielt darauf ab, dass die Tags, wenn sie in Empfang permanent deaktiviert werden, also nicht mehr reagieren. In der Spezifikation 1 sieht er wie folgt aus, dass der Reader einen Wert sendet, Value, der dem EPC-Code des zu deaktivierenden Tags entspricht, verkettet mit dem Passwort, was auf dem Tag versehen sein wird, so dass der Tag überprüfen kann, ob die Deaktivierung überhaupt autorisiert ist. Ja, diese Umsetzung hat mehrere Probleme. Einmal sind nachgelagerte Anwendungen wie der intelligente Kühlschrank und vereinfachte Garantiebehandlung eben nicht mehr möglich, weil wir unseren Tag permanent deaktiviert haben. Dann ist es zumindest in der aktuellen Spezifikation so, dass das Passwort, was verwendet wird, sehr kurz ist, nämlich 8 Bit. Ich habe mal ausgerechnet, dass man mit Brute Force im Schnitt 20 Tags pro Sekunde deaktivieren könnte. Man kann sich ja mal vorstellen, was passiert, wenn jemand mit einem entsprechenden Gerät durch den Supermarkt oder ein Warenlager läuft. Aber ich kann ja schon mal verraten, dass in der nächsten Generation wohl 32-Bit für dieses Passwort vorgesehen wird, was das Problem eigentlich löst. Ja, noch ist er nicht raus, also von daher. Ja, und ein weiteres Problem ist das folgende Paradoxon hier, dass dieser Killbefehl den zu schützenden Content, nämlich die ID, auch enthält. Also ich stelle mir vor, dass ich in eine Apotheke gehe, mir ein Medikament kaufe, was mir irgendwie peinlich ist. Also renne ich gleich zum Deaktivator, um den Tag zu deaktivieren. Und Resultat ist, dass dieses die Produktnummer durch die ganze Fußgängerzone gefunkt wird. Das ist ja auch irgendwie nicht ganz optimal. Gut, da hier, jetzt kommt nur eine Übersicht über mehrere Ansätze. Es gibt da inzwischen eine ganze Vielzahl. Ich werde die ganz knapp vorstellen und so ein paar Vor- und Nachteile nennen. Ein Ansatz ist der Private ID. Die Idee ist die, dass ich als Besitzer des Objekts mir eine Zufallszahl generiere, die in der Datenbank zusammen mit dem EPC-Code abspeichere und dann den EPC auf meinem Tag durch diese Zufallszahl überschreibe. Damit nehme ich also dem Code auf dem Tag die Semantik. Wenn jetzt irgendjemand anders diesen Tag ausliest, kriegt er halt die Zufallszahl zurück, mit der er nichts anfangen kann. Das kann ich nämlich nur ich, weil ich mir in der Datenbank gemerkt habe, welcher EPC zu dieser Zufallszahl gehört. Also es ist auch ein Pluspunkt wäre da unter anderem, dass wir keine Krypto-Funktionalität auf dem Tag bräuchten, wird also nicht viel teurer werden. Wir haben lediglich Zusatzkosten durch einen beschreibbaren Speicher. Aber zumindest in diesem Ansatz ist noch nicht ganz klar, wie das Ganze vor Manipulation geschützt werden soll. Und wir haben das Problem, dass diese zufällige Zahl ja auch erstmal gleich bleibt. Das heißt, für so Tracking-Szenarien wäre sie immer noch zu gebrauchen. Und wir haben eine Einschränkung dieser nachgelagerten Anwendung, weil alle, die nun diese Tags in irgendeiner Form nutzen wollen, brauchen diese Datenbank, wo diese Auflösung zwischen der Zufallszahl und dem EPC gegeben ist. Also erheblicher Aufwand im Backend-Bereich. Und wenn ich diese Anwendung auch breitflächig einsetzen will, habe ich auch wieder nichts gewonnen, weil ich mit jedem mein Geheimnis in der Datenbank teile.
Vielleicht noch. Gerade zu dieser Datenbankproblematik, wenn man sich mal die Zeitachse anschaut, mit der RFID-Tags eingeführt werden sollen, 2007, 2008, 2010, das ist relativ realistisch und zeitnah. Aber ich glaube nicht, dass 2008 jeder, selbst die Leute hier im Raum, mit vernetzten Datenbanken, also mit einem Device rumlaufen, was permanent eine Datenbank laufen hat, wo alle Tags am Körper oder auch im eigenen Besitz gemanagt werden. Das ist einfach der Punkt. Die Tags sind schneller da als beispielsweise ein Identitätsmanagement oder eben eine vernetzte Datenbank.
Also was dieses Verfahren natürlich schon leisten würde, wären eben diese Heimanwendungen, wo denn der Kühlschrank, der intelligent sein soll, diese Datenbank hätte. Aber sobald die Anwendungen außerhalb meines Heimbereichs stattfinden sollen, ist es halt schwierig. Das gleiche Problem hat auch der folgende Ansatz vom MIT. Dort wird der Tag mit einem Hash gesperrt. Also was man tut als Besitzer ist, sich eine Zufallszahl generieren und mit dem EPC und oder aus dieser Zufallszahl einen Hashwert zu errechnen und diese Zufallszahl mit dem Hashwert und dem EPC in der Datenbank abspeichern. Nun sage ich dem Tag, er soll sich sperren und dabei diesen Hash merken. Wenn ich ihn jetzt auslesen will, antwortet er nicht mit seinem EPC, sondern nur mit diesem Hashwert. Und also die es nicht wissen, so eine Hash-Funktion ist in der Regel eine Einwegfunktion, also ich kann sie leicht ausrechnen. Hash von R ist leicht zu bestimmen, aber umgekehrt geht es nicht. Also ich kann nur ganz schwer aus diesem H wieder das R gewinnen. Und ich kann mich nun als Besitzer dieser Datenbank sozusagen beim Tag authentifizieren, indem ich ihm dieses R, was so schwer auszurechnen ist, verrate. Ich kann es ja leicht nachgucken, ich habe es mir in der Datenbank gespeichert und dann würde sich der Tag wieder aktivieren und ich hätte alle Funktionalität wie vorher. Eigentlich ganz schön. Problem ist nur, dass wir nach wie vor irgendeine gleichbleibende Nummer haben, die fürs Tracking missbraucht werden könnte. Und vor allem, dass der Tag eine Hash-Funktion benötigt, die nicht ganz billig ist. Also Schätzungen sind, dass das ungefähr 20% nochmal auf den Preis oben draufschlagen würde. Und wie schon am Anfang gesagt, wir haben wieder diese Datenbank im Nutzerbereich, die dann entsprechend unter all jenen Leuten vernetzt werden müsste, die Funktionalitäten anbieten wollen. Dieser Vorschlag stammt ebenfalls vom MIT. Herr Weiß war auch an dem Vorschlag davor beteiligt. Und damit wird nun das Problem umgangen, dass wir eine feste ID haben, die fürs Tracking missbraucht werden könnte. Das ist das Randomized Hashlock. Dort merke ich mir einfach nur den EPC von dem Produkt, was ich gerade erworben habe und sage dann dem Tag, er soll jetzt erstmal ruhig sein. Und wenn, oder nicht ruhig sein, sondern in den verschlossenen Modus wechseln. Und wenn nun eine Anfrage nach dem EPC kommt, antwortet er nicht mit dem EPC, sondern mit einer Zufallszahl, die er generiert und dem Hashwert von dem, dem EPC und dieser Zufallszahl. Und wir erinnern uns, man kann sehr schwer rückwärts rechnen, aber wenn ich eine kleine Menge von Werten habe, auf denen ich diese Hash-Funktion durchprobieren kann, kann ich das Ergebnis trotzdem noch ermitteln. Ich habe ja hier diese Datenbank, wo meine EPCs drinstehen, die ich besitze, und dann führe ich einfach auf allen EPCs, die da drinstehen, diese Rechnung Hash von EPC und der Zufallszahl, die ich gerade bekommen habe, durch und weiß, welcher Tag denn gerade geantwortet hat. Hat unter anderem das Problem, wenn ich sehr viele EPCs in meiner Datenbank habe, weil dieses Verfahren ist auch nicht mehr schnell, wenn ich da Millionen EPCs gespeichert habe, diese Durchprobiererei, außerdem wieder diese Hash-Funktion und eben durch die Datenbankproblematik wieder die Einschränkung im Anwendungsbereich. Das ist ein Verfahren von Frau Spiekermann und Herrn Berthold. Das hier visualisiert das allerdings schon die modifizierte Version. Ganz ursprünglich ist die Idee, dass den Tag einfach mit einem Passwort zu schützen, das heißt, ihm zu sagen, geh in einen Ruhezustand und lass dich nur mit diesem Passwort wieder aufwecken. Die Modifikation hier ist jetzt die Hash-Funktion, die, auf die man eigentlich verzichten könnte, wenn man eingeht, dass die Kommunikation selbst nicht gesichert ist gegen Abhören. Durch diese Hash-Funktion würde es eben gesichert werden, was zu dem Nachteil führt, dass der Tag dann auch wieder teurer werden würde. Dass dieses Verfahren auch noch als Vor- und Nachteil hat. Einmal ist es sehr leicht zu verwalten, weil ich nur ein Passwort habe im Anwendungsbereich. Das kann aber wieder der Nachteil sein als Schwachstelle. Ich habe eben nur ein Passwort und wenn es mir einmal verloren geht und ich das nicht bemerke, dann bin ich wieder offen für diverse Angriffe. Ein recht junges Verfahren ist die Zero-Knowledge-Authentikation von Herrn Engberg, habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Das adressiert ganz stark den Aspekt, dass die Kommunikation selbst sicher sein soll. Voraussetzung dafür ist, dass der Tag und der Reader vorher ein gemeinsames Geheimnis ausgetauscht haben oder zumindest ein gemeinsames Geheimnis kennen. Was denn der Reader schickt, ist ein Timestamp, um Replay-Attacken zu verhindern. Und mit diesem gemeinsamen Geheimnis SSDK verschlüsselt noch einen Session-Key. Und was der Tag dann tut, ist auf Basis dieses gemeinsamen Geheimnisses und einer Hash-Funktion diese Antwort zu generieren, mit der er sich ausweist, dass er dieses Geheimnis kennt. Also der Tag hat die Möglichkeit, anhand dieser Transmission festzustellen, dass der Reader dieses Geheimnis wirklich kannte und somit ein berechtigter Reader ist. Und der Tag selbst authentifiziert sich auch wieder bei dem Reader durch die Generierung dieses Signals und das kann der Reader auch überprüfen. Den EPC auszulesen ist an der Stelle gar nicht mehr möglich, weil er ja schon vorher wusste, um welchen Tag es sich handelt und es nur noch mal durch diese Kommunikation mit dem gemeinsamen Geheimnis überprüft hat. Und also ich finde, die große Schwäche daran ist einmal dieses gemeinsame Geheimnis, es ist völlig unklar, wie das kommuniziert werden soll und wie das logistisch gelöst werden soll, dass Tags bestimmte Geheimnisse haben, die dann nur authentifizierte Personen berechtigte Personen kennen. Und wir haben die teure Funktionalität von einem Zufallsgenerator und einer Hash-Funktion auf dem Tag. Allerdings, die Pluspunkte, ist es absolut sicher gegen Abhören und vermeidet so auch die Speicherung des EPC auf dem Tag, was dafür notwendig wäre, dass Personen für Objekte verantwortlich gemacht werden.
Und was eben bei dieser Lösung auch ganz interessant ist, mit diesem Timestamp, der Teil dieses Protokolls ist, das führt halt auch dazu, dass die Präsenz des Tags dem Lesegerät nicht bekannt ist. Das heißt also, nur wenn der Tag sich angesprochen fühlt, nur dann antwortet er auch. Und das bedeutet, dass keine Präsenz da ist. Während in den anderen Verfahren immer ein Challenge-Response-Mechanismus angewendet wird. Das heißt, das Lesegerät schickt eine Anfrage und die Tags antworten. Sei es mit einer Zufallszahl, sei es mit einem Hash-Wert. Und das heißt, wenn zum Beispiel Leute oder Objekte in einen Raum hineinkommen, dann fühlen die Lesegeräte die Präsenz. Und das ist ein wesentlicher Unterschied und das ist in diesem Verfahren sehr, sehr gut gelöst und es wird aus diesem Grunde auch von den Fürbud-Leuten zum Beispiel, glaube ich, als die präferierte Lösung gesehen und möglicherweise auch von Verbrauchern.
Genau, aber genau dieser Punkt ist relativ kontrovers, wie wir gleich dazu kommen werden. Also wie wir gesehen haben, es gibt eine Vielzahl von Verfahren, das waren auch längst nicht alle, die ich jetzt gerade vorgestellt habe. Und um davon nun eins auszuwählen, muss man die irgendwie nun strukturiert vergleichen. Da kursiert momentan diese Checklist zur Bewertung der verschiedenen Ansätze. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang, allerdings gibt es da noch Arbeit dran zu tun? Zum Beispiel sind die Argumente, die hier aufgelistet sind, alle ungewichtet? Also jeder Checkpoint zählt ein Point. Zumindest intuitiv würde man es so bewerten. Und dann ist die Granularität der Werte, die man da zuweisen kann, auch sehr groß. Also man kann sein Kreuz machen, ja oder nein. Und nicht zum Beispiel sagen, dass man zu 70% diesen Punkt für erfüllt hält. Und hier taucht auch genau der Punkt, den Sarah eben angesprochen hat, auf. Protecting text against presence spotting. Also antwortet der Tag, ohne dass ich mich vorher als Reader identifizieren muss mit irgendetwas. Dann kann ich die Gegenwart dieses Tags erkennen. Nun würde ich aber sagen, eigentlich möchte ich das als Kunde unbedingt, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was für Tags eventuell an mir dran sind, die ich nur nicht erkennen kann, weil ich nicht das zugehörige Passwort oder das entsprechende Geheimnis kenne. Also das wäre so ein Punkt, wo man drüber diskutieren könnte, ist es mir lieber, die Tags sind safe against presence spotting, oder möchte ich als Bürger die Möglichkeit haben, festzustellen, ob ich eventuell getaggt bin und es nur nicht weiß. Somit, damit wären wir eigentlich schon am Ende. Jetzt noch eine kurze Zusammenfassung. Also,
Bevor wir jetzt zur Zusammenfassung kommen, möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Alles, was wir Ihnen jetzt gezeigt haben, das sind alles Verfahren, die auf, wo man sagen würde, das ist eigentlich, da steht der Tag oder der Endnutzer im Vordergrund. Der kann dadurch, dass er den Tag kontrolliert, zum Beispiel durch ein Passwort, ist er letztendlich derjenige, der für seine Privacy selbst zuständig ist und die auch kontrolliert. Aber es gibt eben auch andere, es gibt noch einen wesentlichen anderen Ansatz, und den hätten wir vielleicht noch hier reinpacken müssen. Das ist nämlich das Netzwerkparadigma, wie wir das nennen. Da gibt es einen Vorschlag von der ETH Zürich, der nennt sich Scanning with a Purpose. Und dort wird nämlich gesagt, dass alle Tags grundsätzlich erstmal an sind, wenn die Leute aus dem Supermarkt rausmarschieren, und dass auf der Protokollebene zwischen Lesegerät und Tag dann geregelt wird, ob das Lesegerät auf den Tag zugreifen kann. Das heißt, die Lesegeräte verfügen über einen Mechanismus, der im Prinzip abgreift, bei einem Watchdog-Tag, darf ich auf den Tag zugreifen oder nicht? Und der Watchdog-Tag, das ist so ein kleiner Agent, den jemand zum Beispiel an seiner Hose mit sich trägt oder in seinem PDA, der sagt dann, ja, unter diesen Zwecken oder für diese Purposes kannst du auf meine Tags zugreifen. Das ist in Anlehnung an die Privacy Enhancing Technology namens P3P, die man aus dem Explorer auch kennt. Aber entscheidend ist eben, dass wir hier propagieren, dass der Endnutzer die Kontrolle hat und die Tags per Default aus sind. Während dieses Scanning for a Purpose mit dem Watchdog-Tag, was an P3P angelehnt ist, eben davon ausgeht, dass die Tags aktiv sind und dass das Netzwerk in Anführungsstrichen nur dann auf die Tags zugreift, wenn es die Erlaubnis dafür bekommt.
Genau. Ich möchte auch zu dem Ansatz gleich noch was sagen. Also dieser Watchdog-Tag verlässt sich nicht ganz darauf, dass die Reader wirklich auch darauf hören, was der Kunde da als Profil von sich gibt, sondern er greift noch auf den sogenannten Blocker-Tag zurück. Das ist ein Tag, der diesen Tree-Walking in bestimmten Zweigen dann sperrt und somit den verhindert, dass der Reader diesen Tag auslesen kann, der zu schützen ist. Das Problem daran ist, dass es ja die optimale Brute Force-Waffe ist, um sämtliche Reader auszuschalten, und deswegen glaube ich nicht, dass das in Serienfertigung in Handys zum Beispiel eingebaut werden dürfte. Ja, die Zeit ist jetzt schon fast um, vielleicht sparen wir uns die Zusammenfassung, weil wir das ja auch eigentlich gesagt haben, was da drin steht, und dann vielleicht noch ein paar Minuten für Fragen offen.
Was hindert mich denn daran, mit einer Richtfunkantenne den RFID, der von einem Reader mit Strom versorgt wird, also mit Energie versorgt wird, aus größeren Distanzen auszulesen? Das haben wir ja zum Beispiel bei den WLANs gesehen, dass man die passiv aus sehr viel größeren Distanzen auslesen kann mit geeignetem Equipment, als das mit dem normalen, standardmäßig billig vorgesehenen Equipment überhaupt möglich ist.
Ja, mit so einem Spezialkonzept wie zum Beispiel Richtfunk kann man sicherlich bei dem Backscatter-Verfahren zumindest die Reichweiten, die da zu erzielen sind, noch vergrößern, ist klar.
Und dann habe ich aber ja eigentlich die Daten, die der Reader hat. Das heißt also, wenn ich einen Reader habe, der freundlicherweise das Tag anfragt, dann kriege ich aus größerer Distanz ohne diese ganzen Treewalking-Kapriolen eigentlich direkt die Daten, die mich interessieren.
Nur man kann ja mit Richtfunk auch selbst direkt anfragen, hindert einem ja auch nichts daran.
Ja, wenn ich die Energie transferiert kriege, das genau. ist halt, da bin ich jetzt ja, physikalisch auch, nicht firm genug.
Das läuft über genau das gleiche Signal. Also. Mhm. Das ist ja der Punkt, dass wir keine theoretische Obergrenze bei diesem Backscatter-Verfahren haben. Also wenn die Technologie noch verfeinert wird oder modifiziert wird, wie durch Richtfunk zum Beispiel, sind größere Reichweiten denkbar. Also die theoretische Grenze liegt dabei unendlich. Kann ich 97 Grad waschen? Mikrowelle. Ja genau, Mikrowelle ist so ein Punkt, der das natürlich die ganze Sache kaputt macht. Bloß wenn du es dann umtauschen willst im Laden, dann beschweren sich die Leute auch, dass sie deinen EPC nicht mehr auslesen können.